Ja, wir wollen uns heute Vormittag mit einem wirklich sehr wohlbekannten Abschnitt aus Gottes Wort beschäftigen und ich würde sagen, zu Anfang lesen wir den Text. Wir schlagen auf 2. Mose, das 12. Kapitel. Wir lesen ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der nächst an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen. Jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an dem Türsturz tun, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer und ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Beinen und samt seinen Eingeweiden. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Und was davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und so sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Heide. Es ist das Passa des Herrn. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein in den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Lesen weiter in Vers 26. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was soll euch dieser Dienst? So sollt ihr sagen: Es ist ein Passahopfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Und das Volk neigte sich und betete an. Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. So. Ja, wir wissen, dass die Dinge des Alten Testamentes alle zu unserer Belehrung geschrieben sind, so sagt das Gottes Wort selber. Sie sind Schatten der zukünftigen Dinge. Ja, manche sind vielleicht sehr deutlich, manche vielleicht auch nur ein bisschen schemenhaft zu erkennen. Aber das Passa hier ist schon ganz besonders eindrücklich, auch vor allen Dingen deshalb, weil im Neuen Testament ganz klar davon gesagt wird, dass es ein bestimmtes Bild ist, weil der Korintherbrief sagt uns genau: Unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Das bringt es also direkt in Zusammenhang und das verleiht dem Vorbild auch einfach eine ganz besondere Eindrücklichkeit und Schwere. Vergleichbar, als Mose den Felsen schlug, da steht auch im Neuen Testament: Der Fels aber ist Christus. Das war also ein bestimmtes Bild, wo wir auch wirklich eine starke Bedeutung reinlegen dürfen, weil uns das Neue Testament darüber belehrt, dass es diese Bedeutung hat. Wir wollen uns den Text heute nicht ganz exakt Vers für Vers anschauen, es wären auch ein paar viele, sondern wir wollen drei große Gesichtspunkte oder unter drei großen Punkten uns den Text anschauen. Einmal das Passahlamm, im Sinne von, als das Passa gegessen wurde, an was es an praktischen Belehrungen beinhaltet, die wir auch unter Zusammenkommen, besonders in der ersten Stunde sonntags morgens anwenden können. Wir wollen uns angucken, was das Passalam für unser tagtägliches Leben, für unseren Lebenswandel zu sagen hat. Und wir wollen uns anhand des Blutes an den Türpfosten uns aber auch grundsätzlich einige Gedanken zum Thema unserer Errettung anschauen, die hier ganz glasklar drin niedergelegt sind. Wir fangen nicht mit der Errettung an, obwohl sie natürlich eigentlich ja am Anfang stehen würde, aber im Bibeltext hier kommt sie jetzt auch am Ende und deswegen werden wir es uns am Ende anschauen. Wir fangen von oben an. Und da möchte ich einen Gedanken vorwegschieben, der mein Herz schon öfters wirklich sehr erfreut hat. Und zwar war es ja so, wenn wir lesen am Anfang, dass sie das Lamm nehmen sollten am 10. und am 14. sollte es geschlachtet werden. Es war also 3 Tage quasi in der Familie und am 4. Tage wurde es geschlachtet. Und es ist zumindest eine Überlegung wert, auch wenn es nicht wortwörtlich in Gottes Wort steht. Es war ja vorher, die Plage, die vorher über das Volk kam, war ja 3 Tage, oder über die Ägypter war ja 3 Tage Finsternis im Land Ägypten. Und es war ja nicht einfach dunkel in Ägypten, sondern es war richtig dunkel. Man konnte gar nicht sehen, es schien auch kein Licht, man konnte eine Kerze anzünden und trotzdem machte die Kerze kein Licht. Es war stockdunkel. Und da lesen wir in Kapitel 10, Vers 23, sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand von seiner Stelle auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Das ist eine interessante Frage, warum hatten denn die Kinder Israel eigentlich Licht in ihren Wohnungen? Keine Frage, der kommt doch einfach wegen, dass Licht in ihren Wohnungen ist. Das wäre eine Kleinigkeit. Aber es ist doch sehr interessant, dass es wahrscheinlich war, dass zu dieser Zeit, dass die 3 Tage Aufenthalt des Lammes in den Wohnungen der Israeliten gewesen ist. Und wenn wir daran denken, dass in Offenbarung 1,20 geschrieben wird, dass kein Licht benötigt ist, denn ihre Leuchte ist das Lamm, so würde ich sagen, es ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, ob die Ursache des Lichtes in den Häusern der Israeliten zu dieser Zeit nicht das Lamm war, was sie in ihrer Mitte hatten. Was ich einen sehr schönen Gedanken finde und ich glaube, dass Gottes Wort den durchaus hergibt. Dann geht es los in Vers 1 oder Vers 2. Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Mit der Einsetzung des Passalams ging quasi, oder des Passers, ging eine neue Zeitrechnung los. Die Uhr wurde quasi auf Null gestellt. Alles, was davor war, interessierte eigentlich nicht mehr, wenn ich das so sagen darf. Mit dem Passer ging es los. Und es erinnert uns doch so an den Vers aus dem Korintherbrief, wo steht, siehe, eine Neuschöpfung. Alles ist neu geworden. Da bezieht es sich auf die Bekehrung, ein neues Leben, was Gott schafft. Und wir werden weiter sehen, dass das hier dem Ganzen eigentlich auch sehr nahe kommt. Wir können es uns mal wirklich im Hinterkopf behalten. Es war etwas Neues. Die Zählung fing neu an. Etwas ganz, ein neuer Abschnitt begann. Und es geht dann weiter in Vers 3. Sie sollten sich ein Lamm nehmen für ein Vaterhaus und ein Lamm für ein Haus. Und wenn wir hinten in Vers 3. Es war eher ein Gemeinschaftsmahl. Eigentlich könnte man sich vorstellen, das ganze Volk Israel hätte das Passa zusammengefeiert. Jetzt war es natürlich etwas schwierig mit einem Lamm für ein Volk. Wir müssen daran denken, es wurde ja auch praktisch umgesetzt. Und so ist doch so der Gedanke eigentlich auch, dass wir als Gläubige eigentlich ja alle zusammen das Passalam, den Herrn Jesus in unserer Mitte haben und doch am Ort ja einfach ein Zeugnis, ein Abdruck quasi oder ein Abbild der ganzen Gemeinde Gottes sind. Und deswegen essen wir es hier, wenn wir das Brot brechen, ja, essen wir hier am Ort, feiern das Mahl, ja, in, hier im Bild würde man sagen, in unserem Haus. Und das war ja wirklich was Besonderes. Sie hatten dieses Lamm 3 Tage unter sich. Da entsteht schon eine ganz schöne Bindung dazu, kann ich mir vorstellen. Jeder, der auch sei es, es ist ja ein Bild, das die Schrift benutzt, der mit Tieren zu tun hatte. Wie schnell gewöhnen wir uns daran, bauen eine Bindung auf, wie schnell ist uns das was Schönes, womit wir uns verbunden fühlen. Also ich kann mich noch erinnern, als unser erstes Haustier nach sehr langer Lebensdauer, es war wirklich nur ein ganz profaner Hase, seinen letzten Atemzug tat, weil es einfach Tierquälerei gewesen wäre, ihn noch länger leben zu lassen, war auch am Sonntag. Der Sonntag war gegessen, das kann ich also nicht anders sagen. Und zwar für uns alle, nicht nur für uns Kinder, auch für meinen Vater, der das Tier quasi von seinem Leid befreien musste, der war ganz aufgelöst, kann ich also wirklich nicht anders sagen. Wir stellen uns also mal vor, dieses Lamm, dieses schöne Lamm, fleckenlos. Ich nehme an, sie werden das Beste gesucht haben, was sie finden konnten. Das, was den Anforderungen Gottes am aller ehesten gerecht wurde. Das Beste, das Schönste unter ihren Lämmern, was sie hatten. Sie hatten es 3 Tage unter sich. Wahrscheinlich konnten sie ihr Haus auch nicht verlassen. Draußen war es dunkel. Sie waren 3 Tage lang damit zusammen in ihrer Wohnung. Eine innige Gemeinschaft. Und dann musste das Lamm geschlachtet werden. Also ich glaube, sie hatten eine immense Wertschätzung dafür einfach. Ja, sie hatten sich damit beschäftigt, sie waren damit groß geworden. Das tat ihnen richtig weh. Ich glaube, sie litten mit, als sie das Lamm schlachten mussten. Und ich hoffe einfach, da möchte ich meinen ersten Punkt sehen, dass uns der Herr Jesus, wenn wir ihn betrachten, wie er auf der Erde, wie er sein Leben gelebt hat, bevor er geopfert wurde, dass er uns da auch, dass wir uns so mit ihm verbunden fühlen, dass wir so mitfühlen können, dass er uns groß ist, dass wir ihn lieben, wenn wir ihn betrachten. Ja, ich wünsche uns manchmal, wir würden uns mal 3 Tage zu Hause einschließen und würden den Herrn Jesus mal 3 Tage lang auf seinem Weg hier über diese Erde begleiten. Wie groß und kostbar er uns dann werden muss. Und wie muss es und wie schmerzt es uns dann auch, wenn wir darüber nachdenken, dass er sterben musste. Der zweite Punkt ist, nach der Zahl der Seelen. Wir lesen übrigens nirgendwo in der Schrift, dass das Passahlamm nicht reichte. Wir lesen nur, dass es zu viel sein konnte. Wir lesen nirgendwo, dass jemand nicht satt werden konnte. Es war immer genug. Es war quasi eher zu viel. Ja, es ist immer zu viel, es ist nicht zu wenig. Sollten nach der Zahl der Seelen, sollten sie nehmen, es war passend. Und wenn wir im Vers 10 lesen, ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, und was davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Das hat mich zu einem anderen Gedanken gebracht. Übertragen in unser Leben muss das Passahlamm jeden Tag neu genossen werden. Nicht im Hinblick auf unsere Vergebung von Sünden, aber davon spricht auch eher das Blut als das Lamm, was sie aßen. Es war Nahrung für sie. Aber es gab es nicht, mit aller Ehrfurcht gesagt, es gab es nicht in der Konserve. Es gab aber für den einen Tag und für das nächste Mal brauchten sie was Neues. Sie durften nichts übrig behalten. Bei Manna finden wir genau dasselbe Bild. Sie sammelten für einen Tag. Und für den nächsten Tag musste neu gesammelt werden. Man konnte nichts von dem Passa übrig behalten. Man konnte kein Stück in die Ecke tun davon und konnte sagen, ich esse es am nächsten oder ich esse es am übernächsten Tag. Es war für den Tag. Und ist es nicht auch so in unserem Leben? Es reicht nicht, sonntags in die Gemeinde zu gehen und denken, ich kann mich jetzt ernähren und das reicht für die Woche. Und danach den Sonntag gehe ich wieder und es reicht wieder für die Woche. Natürlich nehmen wir etwas mit für die Woche, aber es kann es auf keinen Fall ersetzen, dass wir uns jeden Tag aufs Neue im Persönlichen wirklich von dem Herrn Jesus ernähren. Und wir ernähren uns doch so in besonderer Weise, wenn wir ihn wirklich auch so als Lamm, als Passahlamm vor uns haben, als den, der sich für uns hingegeben hat. Das kann man nicht auf Vorrat machen. Das ist jeden Tag aufs Neue notwendig. Und wenn wir das tun, dann werden wir reichen, reichen Segen davon empfangen. Das wird uns regelrecht imprägnieren gegen viel Anfechtung, gegen viel Versuchung. Das richtet unseren Blick nach oben. Das ist einfach wunderbar. Und trotz, ich kann aus meinem Leben bringen, trotz dieses Wissens, dass es so ist, mache ich es nicht jeden Tag. Machen wir es vielleicht nicht jeden Tag. Ich möchte einfach neu noch bei uns appellieren, jeden Tag aufs Neue den Herrn Jesus in seinem Wort zu genießen, uns zu ernähren. Frisch. Dass er frisch zu uns reden kann. Nicht irgendwas aus der Ecke zu ziehen, ja, was wir da mal vielleicht für schlechte Tage abgelegt haben. Das ist so ein menschlicher Gedanke einfach. Und keine Frage, wenn wir in Not sind, dann benutzt der Herr gerne Dinge, die wir uns auch mal im Vorhinein mit beschäftigt haben, wo wir eine Grundlage gelegt haben in seinem Wort. Aber der Regelfall ist doch die tägliche Beschäftigung mit ihm, das Ernähren an ihm. Ich springe jetzt im Text ein kleines bisschen hin und her, weil wir hier die Schwierigkeit haben, dass einfach die Anordnung quasi wie das Passa zu feiern gegeben wurde, bevor hinterher das Blut an die Tür kam. Das ist einfach so, wenn man jetzt im Text weiterlesen würde, dann würde man es finden, dass das Passa geschlachtet wird und so weiter und dann getan wird. Ich springe ein bisschen und zwar an den Vers 8. Und sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer, ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Und da ist ein Vers, der mich, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wirklich sehr, sehr, sehr an unser Zusammenkommen sonntags morgens erinnert. Der hat nämlich wesentliche Bestandteile dessen, was wir tun, wenn wir den Tod des Herrn verkündigen. Wir haben den Herrn, das Passahlamm, in unserer Mitte. Er ist der zentrale Punkt. Er ist der zentrale Punkt. Dies tut zu meinem Gedächtnis. So oft ihr dies tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, das ist der zentrale Punkt. Er ist der zentrale Punkt. Aber es gibt hier zwei ganz entscheidende Begleitumstände, möchte ich einfach mal sagen, wo ich das zumindest von mir kenne, aber ich denke, wir wissen alle ein Stück weit davon, wo es schon mal ein bisschen schwierig wird. Das erste ist das ungesäuerte Brot. Zu dem Passa war nur ungesäuertes Brot abgetragen. Wir wissen, dass Sauerteig in der Schrift eigentlich durchgängig ein Bild von Sünde ist. Vielleicht eines der durchgängigsten Bilder in Gottes Wort. Und im Korintherbrief, könnt ihr Stelle hier mal gerade aufschlagen, 1. Korinther 5, wirklich ein sehr interessanter Zusammenhang. Wir lesen in 1. Korinther 5, lesen ab Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Darum lasst uns fest feierhalten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Und da muss ich aus meinem Leben einfach sagen, ich befürchte, oder ich weiß von mir, und ich befürchte, dass es allgemein so ist, dass uns das so ein bisschen, dass wir das so verdrängen, dass das Zusammenkommen, Sünde hat nie was in unserem Leben verloren. Ich will das in keiner Weise abschwächen oder sonst irgendwas, aber überhaupt nichts. Oder mit noch größerer Verantwortung verbunden ist es, zusammenzukommen, den Tod des Herrn zu verkündigen und mit unbekannter Sünde vor ihm zu treten. Das geht gar nicht. Und es ist eine ernste Sache. Und da möchte ich einfach auch nochmal darauf hinweisen. Wenn wir hier weiterlesen würden, in 2. Mose 12, da lesen wir, dass der Sauerteig in seinem Haus hatte, ausgerottet werden sollte aus der Gemeinde. Da steht nicht, dass er nicht mal unter der Deckung des Blutes stand. Da steht, er sollte ausgerottet werden aus der Gemeinde. Und im Korintherbrief Da steht in 1. Korinther 11, Vers 29, denn wer unwürdig ist und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und dann teils sind entschlafen. Das ist eine ganz, ganz ernste Sprache, die Gottes Wort hier redet. Das können wir gar nicht hoch und ernst genug einschätzen. Es ist ein unmöglicher Gedanke, zusammenzukommen, den Tod des Herrn verkündigen zu wollen und mit Dingen befleckt zu sein, die seine Leiden vergrößert und verursacht haben. Das geht gar nicht. Und das sind nicht nur die gröbsten Verfehlungen. Ja? Wenn wir wissen, dass wir Sünder haben in unserem Leben, ja, dann müssen wir sie sowieso bekennen. Aber auf gar keinen Fall können wir zusammenkommen, können am Brotbrechen teilnehmen mit unbekannter Sünde. Das ist wirklich eine ernste Sache. Und Gott hat das im Blick. Und Gott passt das. Das kann man so sagen. Und das richtet er bis heute. Es gibt durchaus sehr ernste Begebenheiten, die nicht so viele Jahre zurückliegen, ja, die sich in den letzten 50 Jahren abgespielt haben, wo in Versammlungen, ja, in Gemeinden nicht nur einer, sondern mehrere Personen, die dort schuldig geworden sind, wirklich der Herr weggenommen hat. Und zwar, dass es sich wirklich klar belegen ist. Es gibt mehrere Fälle, oft auch mit mehreren. Es ist eine ernste, ernste, ernste Sprache in Gottes Wort. Wenn wir zusammenkommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen, hat Sünde in unserem Leben absolut nichts da verloren. Und das war auch damals bei dem Pastor so. Nur Ungesäuertes. Der zweite Punkt sind bittere Kräuter. Ich denke, wenn wir zusammenkommen in der Anbetungsstunde, dann ist unser Herz oft voll Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, was der Herr für uns getan hat. Und das hat auch seinen Platz in der Stunde. Keine Frage. Der Herr sagt, dass es für uns ist, das Mal, ja. Dass er es gegeben hat für uns, steht im Lukas-Evangelium. Und das beinhaltet auch, dass auch wir etwas mitnehmen dürfen in dieser Stunde. Das beinhaltet auch, dass wir uns freuen dürfen. Aber es ist auch sicherlich das eine oder andere Mal hier schon angesprochen worden, kann ich mich auch selber daran erinnern. Der Mittelpunkt der Stunde ist der Herr und das, was es ihn gekostet hat. Davon sprechen die bitteren Kräuter. Mit wie viel Leid und mit wie viel Not es für ihn verbunden war, was es ihn gekostet hat. Ja, wir haben heute Morgen darüber gedacht, der Regent im ewigen Reich, Gottes Sohn und Mensch zugleich, machte willig sich zum Knecht. Dadurch wurden wir gerecht. Wie weit er sich herabgeneigt hat, was er aufgegeben hat. Schoßkind beim Vater, der Ewige in die Zeit. Gottes Wort ist voll davon. Wir können es mal durchforschen. Bittere Kräuter, die reden davon, dass es bitter war für den Herrn Jesus. Bitter war auf dieser Erde und dass es bitter war in seinem Sterben. Ja, der Prophet Jesaja sagt, der seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Das war nicht einfach mal so friedlich eingeschlafen. Ja, es war bitter für den Herrn. Es war wirklich bitter. Dieser Berg von Schuld und Sünde hat es bitter gemacht für ihn. Ja, wir müssen daran denken. Es ist ein zentraler Bestandteil dessen, wenn wir zusammenkommen. Sein Tod verkündigen, bittere Kräuter, es war bitter für ihn. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Beinen, samt seinen Eingeweide. Nicht im Wasser gekocht. Ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist. Nicht halb. Nicht halb gar. Am Feuer gebraten. Es spricht von dem Gericht Gottes. Feuer spricht im Regelfall in der Schrift von Gericht. Am Feuer gebraten. Das spricht davon, dass der Herr ganz im Gericht Gottes gestanden hat. Ja? Nicht nur ein bisschen. Nicht nur wenig. Alles. Bis zur letzten Sünde. Jedes schlechte Wort, jede böse Tat, jeder böse Gedanke musste gerichtet werden von Gott. Wir sollten uns nicht täuschen. Gott konnte uns nicht vergeben, weil er uns so liebt. Das ist nicht wahr, das ist nicht die Lehre von Gottes Wort. Gott hat uns geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber er vergibt uns, weil bezahlt worden ist für unsere Schuld und Sünde. Bis zum Letzten. Gott kann uns nicht vergeben, weil er uns liebt, sondern er vergibt uns, weil der Herr Jesus bezahlt hat. Bis zum Allerletzten. Deswegen vergibt Gott. Sollten wir nie vergessen, wirklich auch mal darüber nachzudenken, was es den, ist nicht Gegenstand hier, aber trotzdem auch, was es den Vater im Himmel gekostet hat, seinen Sohn so zu richten für unsere Schuld und Sünde. Gebraten am Feuer spricht von dem Gericht Gottes. Und wenn wir das so lesen, wir Menschen sind ja einfach so, wir müssen ja annehmen, es würde uns reichen, wenn der Herr schreibt, dies tut zu meinem Schreiben, dass dies tut zu meinem Gedächtnis. Eigentlich müsste uns das Aufforderung genug sein. Eigentlich müssten wir nur anhand des Neuen Testamentes und vielleicht einzelner Stellen dazu in der Lage sein, das zu tun. Aber es ist doch so, dass diese Bilder des Alten Testamentes es uns doch in ganz besonderer Art und Weise vors Herz stellen und sehr einprägsam sind für uns. Und wir haben es nötig, sonst hätte es der Geist Gottes nicht in seinem Wort niederschreiben lassen. Und ich hoffe einfach, dass wir ganz neu den Wert der Versammlungsstunde, der Anbetungsstunde morgens zu schätzen wissen. Es ist da, wo wir kommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen, um ihn zu ehren. Wir sind in allererster Linie hier, um ihm etwas zu bringen. Um ihm etwas zu bringen. Wir nehmen immer was mit, wenn wir ihn bringen. Das ist keine Frage. Aber das Ziel ist, dem Herrn Jesus etwas zu bringen. Ja, dafür, dass er dieses Lamm geworden ist, gebraten am Feuer, mit bitteren Kräutern und nur mit ungesäuertem Brot. Haben wir alle nötig, uns Sonntag für Sonntag daran zu erinnern. Vers 11. Und so sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile, es ist das Passa des Herrn. Den Vers möchte ich mal wirklich praktisch anwenden auf unseren Wandel, auf unser tagtägliches Leben, weil da lässt er einige wirklich schöne praktische Anwendungen zu. Eure Lenden gegürtet. Es ist ein Bild, was wir öfters in der Schrift finden. Wir wissen, die Israeliten damals, auch die Juden im Neuen Testament, trugen relativ, naja, nach unseren Maßstäben unpraktische Gewänder für das tagtägliche Leben. Sie waren relativ weit und baumelten auch unten bis zu den, durchaus bis zu den Füßen runter. Da gab es keine Hose, keine Jeans oder ähnliches. Und wenn man aktiv sein wollte, wenn man etwas tun wollte, musste man sein Gewand raffen, sozusagen, zusammenbinden. Sonst war das nur im Weg die ganze Zeit. Es war nicht nur im Weg, wenn man was tat und hat sein Gewand nicht gerafft, dann wurde das Gewand auch schmutzig. Man trampelte da drauf rum, es geriet schnell in den Staub und so weiter und so fort. Und eure Lenden gegürtet spricht einfach davon, ja, ein enges, gegürtetes Kleid. Und es war ein Pilgerkleid. Was die Israeliten hier anhatten, war das Kleid der Wanderschaft. Dürfen wir auch schon mal im Hinterkopf behalten. Es war nicht der schöne Anzug, den man anschließend wieder auszog, sondern es war das, auch wenn sie es nicht wussten, was sie die nächsten 40 Jahre anhaben würden. Ja, ist auch ein ernster Gedanke. Sie waren am Passa, sie drückten aus, quasi auch wenn sie das vielleicht nicht wussten, aber wir dürfen das so auslegen, sie waren bereit zu gehen. Sie hatten ihr Gewand, oder sie sollten ihr Gewand gegürtet haben, ihre Schuhe an ihren Füßen. Diese Schuhe, wir können vermuten, dass diese Schuhe aus die Übersetzung des Tierwortes ist etwas schwierig, wahrscheinlich eine Art Seekuhfell waren, und die gab es damals auch tatsächlich in Ägypten. Und interessanterweise ist es in jedem Fall auch dasselbe, womit die Stiftshütte von außen bekleidet war, stellt er. Sehr unscheinbar, sehr robust. Und es ist die Kleidung und es sind die Schuhe, von denen Gottes Wort steht, die nach 40 Jahren Wüstenwanderung nicht verschlissen waren. Redet doch sehr zu unserem Herzen. Gott hatte sie ausgestattet mit allem, was nötig war. Sie hatten ihre Lenden gegürtet, dass sie sich nicht verstrickten. Ja, das redet doch auch von uns, dass wir nicht verstrickt sind in dieser Welt. Dabei rede ich nicht mal per se von Sünde, sondern einfach in den ganz alltäglichen, tagtäglichen Dingen, die uns, sag ich mal, so ein Kleid, mit dem man an jeder Ecke hängen bleibt, wo man dran vorbeigeht. So war das Kleid ja nicht. Das war hingerafft. Sie hatten wenig Gefahr, irgendwo hängen zu bleiben. Und das ist auch was, was wir brauchen. Wir brauchen ein gegürtetes Gewand, ein eng gefasstes Gewand. Wir sind auch auf einer Bürgerschaft. Wir sind auch auf einer Bürgerkreise. Wir sind Himmelsbürger. Der Abraham, ja, der suchte die Stadt, die Grundlagen hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Und wir haben es auch gehört am Freitagabend, wo wir hier waren. Ja, hier ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat liegt oben und es ist ein Weg dahin. Es ist nicht ein Sitzen im Sofa, sondern es ist ein Weg. Ein Weg, der gegangen werden muss und den wir auch alle gehen. Wie gut oder wie schlecht wir dem gehen, steht jetzt hier mal einfach völlig außer. Aber wir gehen ihn, wir sind Pilger, wir sind Himmelsbürger. Der Epheserbrief belehrt uns darüber. Und so ist auch unser Gewand, was wir anhaben, auch nicht passend für diese Welt. Mit diesem Pilgergewand können wir hier eigentlich nichts werden. Ich sag mal, damit möchte man uns auf keiner Feier sehen. Verzeiht den etwas platten Ausdruck, aber es ist ein Gewand, was nicht schön ist, sondern es ist ein Gewand, was davor bewahrt, Schaden zu nehmen. Das war bei dem Volk auch so. Und da möchte ich einfach nochmal an uns alle, an mich zuallererst appellieren, wirklich unser Gewand gegürtet zu haben, gehbereit zu sein. Das steckt auch da drin. Sie hatten den Aufbruchsbefehl ja noch nicht bekommen, aber sie waren bereit. Sie konnten jederzeit losgehen. Sie wussten ja noch nicht, wann sie losgehen würden. Das Ereignis quasi, das ihren Aufbruch quasi siegelte, auch wenn es kurze Zeit später stattfand, der genaue Termin, wenn ich das so sagen darf, war ihnen nicht bekannt. Aber sie waren bereit. Und sie hatten noch was. Sie hatten einen Stab in der Hand. Und ich denke, dass dieser Stab durchaus vom Wort Gottes redet. Für uns darf er vom Wort Gottes reden. Dieser Stab, der uns stützt, der uns befähigt, unseren Weg zu gehen. Diese Schuhe, die hat Gott gegeben. Das Kleid, schlussendlich war es auch von ihm. Den Stab hat er auch gegeben, aber der Stab hat einen kleinen Unterschied zu den anderen. Weil die Schuhe zog keiner aus, da bin ich mir sehr sicher. Niemand hat seine Schuhe ausgezogen, auch niemand hat sein Gewand ausgezogen. Was den Nutzen des Stabes angeht, das ist ja, hängt ja sehr von der Anwendung ab. Der Stab nützt mir nur, wenn ich ihn benutze. Wenn ich den hinten auf meinen Rucksack geschnallt habe, nützt er mir wenig. Der Stab kann mich nur stützen, wenn ich ihn in der Hand halte und wenn ich mich darauf stütze. Wenn ich den Stab nur trage, dann hilft er mir nicht. Der hilft mir nur, wenn ich mich darauf stütze, wenn ich ihn auch zu benutzen weiß. Dann möchte ich mal eine ganz praktische Anwendung ziehen. Wissen wir, das Wort Gottes zu nutzen? Stützen wir uns darauf? Es ist das Einzige, was wir eigentlich haben, worauf wir uns hundertprozentig stützen können. Diesen Stab, dieses Wort Gottes. Ich glaube, im Lied heißt es, diese Leuchte unserer Seele, diesen guten Wanderstab, heißt es in einem Lied. Und so ist es doch wirklich. Nutzen wir das Wort Gottes. Das ist ein wunderbares Buch. Es ist das Buch, was den Herrn Jesus Christus zum Mittelpunkt hat. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Es geht los in 1. Mose 1. Lasst uns Menschen machen. Es endet im Propheten Malachi mit mit der Sonne der Gerechtigkeit, die auf den Schwingen des Todes ist. Es geht los im Matthäus-Evangelium mit dem Herrn und es endet in Offenbarung 22, ja, wo er sich vorstellt als der glänzende Morgenstern. Die ganze Bibel ist voll von dem Herrn, von vorne bis hinten. Wir werden niemand anderes finden. Wenn wir ihn suchen, wir finden ihn, ich möchte sagen, auf jedem Blatt in der Schrift. Und das ist unser Wanderstab. Ich kann nur appellieren, wirklich Gottes Wort zu benutzen. Wir tun der Schrift Unrecht, wenn wir sie als ein Gesetzbuch lesen. Das ist die Bibel nicht. Die beinhaltet ein Gesetz, das ist keine Frage. Und es ist alles zu unserer Belehrung geschrieben. Aber die Bibel ist das Buch von unserem Herrn Jesus Christus. Von der ersten bis zur letzten Seite. Und wenn man sie so liest, dann wird man einen unermesslichen Segen ziehen aus Gottes Wort. Wenn man die Bibel liest und den Herrn Jesus sucht da drin, man wird einen unermesslichen Segen daraus ziehen. Seine Liebe, seine Gnade, seine Milde, seine Barmherzigkeit, sein bitteres Kreuzesleiden, seine Auferstehung, sein Wiederkommen. Es ist alles in der Bibel enthalten. Und es sind die Sachen, die unserer Seele gut tun, die uns ihn groß machen. Und das befähigt uns auch wirklich zur Wanderschaft. Stützen wir uns das Wort Gottes, stützen wir uns auf den Herrn Jesus, dann sind wir bereit, diesen Weg zu gehen. Dann sind wir gehbereit. Vers 12. Und dann noch am Ende von der steht noch, und ihr sollt es essen in Eile. Es spricht auch nochmal davon. Wir sind hier nicht zur Ruhe gesetzt. Wir sind hier nicht heimisch. Wir sind in Eile. Ja, als ich jung war, da wollte ich das einfach nicht verstehen. Da habe ich das einfach nicht verstanden, dass ich nicht heimisch bin auf dieser Welt. Ja, da, ich habe alles geglaubt, was in Gottes Wort steht. Und ich bin auch davon überzeugt, ich war ein Kind Gottes. Aber ich habe überhaupt nichts davon verstanden, was es bedeutet, ja, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein, wie es im Johannes Evangelium steht. Ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, in Eile zu sein. Ja, diese Welt zu durchschreiten mit einem festen Ziel. Wir müssen uns mal lesen, der Apostel Paulus, der schreibt viel von dem Ziel, was er vor Augen hatte. Wie wenig ihn auf dieser, das Einzige, was ihn auf dieser Welt hielt, war die Sorge und das Verantwortungsgefühl für die Gläubigen. Das war das Einzige, ja, wo er sagt, es wäre gut hier zu bleiben, um euretwillen. Ansonsten sehnte er sich danach, bei dem Herrn zu sein. Das ist seine Ausrichtung gewesen. Und ich hoffe, das ist unsere Ausrichtung. Dann haben wir eine gesegnete Ausrichtung, den Blick nach oben gerichtet. Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich der Herr. Es stellt sich ja die Frage, wenn Gott Gericht üben wollte über Ägypten, warum überhaupt das Ganze für das Volk Israel? Und da gibt es zumindest im Bild gesprochen eine ganz klare Antwort drauf. Sie hatten genauso Gericht verdient wie die Ägypter. Sie waren genauso schuldig wie die Ägypter. Es gab gar keinen Unterschied. Hier geht es um das Gericht Gottes über Ägypten. Hier geht es nicht um die Befreiung erstmal aus Ägypten. Hier geht es um Gericht Gottes über Ägypten. Und die Israeliten waren vor Gott genauso schuldig wie die Ägypter, wenn wir im Bild bleiben. Sie waren Teil noch von Ägypten. Sie waren nicht rausgerufen. Sie waren nicht draußen. Und wenn sie das Blut nicht an der Tür gehabt hätten, dann wären sie genauso bestraft und gerichtet worden wie die Ägypter auch. Das ist ganz klar. Das müssen wir wirklich, das ist wichtig zu verstehen. Das Volk wäre gerichtet worden von Gott. Die Erstgeburt wäre bei ihnen genauso umgekommen wie in Ägypten, wenn sie das Blut nicht an der Tür gehabt hätten. Er sagt es ein Vers weiter. Das Blut soll euch zum Zeichen sein in den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Ohne Blut an der Tür wäre auch im Volk Gottes, im Volk Israel, besser ist vielleicht der bessere Ausdruck, hätte es Tote gegeben. Der Grund, dass es keine Toten gab, war das Passahlamm und das Blut an der Tür. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sonst machte auch der Übertrag, dass Christus unser Passah ist in seinen Auswirkungen, ja auch ehrlich gesagt, wäre nur noch ein halbes Bild. Das Volk stand genauso unter diesem Urteil. Hier ging es ja noch nicht um die Befreiung aus Ägypten. Die Befreiung von der Macht des Pharaos erfolgte beim Durchzug durch das Rote Meer. Da zog das Volk durch und der Pharao und alle kamen um. Aber hier geht es um das Gericht über Ägypten. Und Ägypten ist in der Schrift ein Bild dieser Welt. Und Israel war in Ägypten. Und schlussendlich, auf eine gewisse Art und Weise, nahm sie ja daran teil. Auch die Plagen, auch die Finsternis, die kamen ja auch in den Bereich des Volkes Israel auf, wenn sie in ihren Hütten Licht hatten durch das Lamm. Es ist also wichtig, es war also überhaupt nicht einfach nur eine Zeremonie ohne tieferen Sinn. Wenn sie kein Blut an die Tür gestrichen hätten, dann hätte es in der Erstgeburt Schaden gegeben im Volk. Das ist ganz sicher. Und da möchte ich, auf den Vers möchte ich, wir können auch lesen noch in Vers 23, der macht es nochmal deutlich. Und der Herr wird hindurchgehen, um die Ägypter zu schlagen. Und sieht er das Blut am Türsturz und an den Pfosten, so wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen und zu schlagen. Das steht hier nochmal ganz deutlich. Nur das Blut an der Tür, das sichtbare Blut an der Tür, bewahrte sie davor, dass der Verderber ins Haus kam und schlug. Das ist eine ganz ernste Botschaft. Und da möchte ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar ist das das Einzige, was uns vor dem Gericht Gottes schützt, ist die Deckung des Blutes. Das ist das, was dieses Bild hier verdeutlicht. Errettung geschieht nur unter der Deckung des Blutes des Herrn Jesus Christus. Kein anderer Weg, kein anderes Sühnmittel, nichts außer das Blut des Herrn rettet uns vor dem Gericht Gottes. Es ist genau das, was Gott auch bei uns sieht. Ja, er sieht das Blut des Herrn Jesus. Er sieht die Deckung hinter dem Blut des Herrn Jesus. Glauben an den Herrn Jesus bedeutet, Zuflucht zu nehmen hinter seinem Kreuz, hinter dem vollbrachten Werk an Golgatha, da wo er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, wo er sein Blut vergossen hat. Nichts anderes bringt Rettung. Das ist wirklich so einfach, dass auf der einen Seite ist so schwierig ist es vielleicht auch für manche anderen. Es lässt nichts übrig. Sehe ich das Blut, so werde ich vorübergehen. Dass das voraussetzt, auf eine gewisse Art und Weise ein Verständnis dessen zu haben, dass ich Rettung notwendig habe, das nennt die Bibel Buße, über mich zu denken, wie Gott über mich denkt, ist natürlich klar, weil ansonsten würde ich im Bild, um im Bild zu bleiben, kein Blut an die Tür tun. Wenn ich denke, ich habe nichts nötig, dann brauche ich auch kein Blut an die Tür zu streichen, dann brauche ich auch kein Lamm und dann brauche ich auch nichts. Ja? Das gehört also zusammen, Buße und Glaube. Der Glaube ist das, was mich Zuflucht nehmen lässt, ja, hinter der Tür. Interessant ist, dass das von innen nicht zu sehen war, wahrscheinlich. Das Blut war wahrscheinlich von innen nicht zu sehen, aber es war von außen zu sehen. Und das gibt uns auch nochmal die Blickrichtung klar. Unsere Errettung hängt nicht davon ab, was wir sehen oder was wir fühlen oder was wir denken. Ja, es hängt von unserem Glauben ab und dass wir uns hinter dem Blut befinden. Das ist rettender Glaube, Zuflucht zu nehmen hinter dem Erlösungswerk des Herrn Jesus. Und dann sagt Gott, sehe ich das Blut, so werde ich vorübergehen. Und sieht er kein Blut, wird er auch nicht vorübergehen. Der Frömmste aller Frommen wird ewig verloren gehen, wenn er keine Zuflucht genommen hat hinter dem Blut des Herrn Jesus. Und der schwächste Gläubige, der Zuflucht genommen hat hinter dem Blut des Herrn Jesus, wird ein Leben haben in Ewigkeit im Vaterhaus. So klar ist Gottes Wort. Kein Werk, keine Liebe, nichts bringt uns dahin. Keine große Spende, kein gar nichts. Zuflucht nehmen, im Glauben Zuflucht nehmen, hinter dem Werk auf Golgatha, bringt uns in den Himmel. Nichts anderes. Dass das Folgen hat, im Sinne von, dass sich daraus ein verändertes Leben ergibt. Dass da auch in einer Art und Weise Frucht sein wird. Dass da auch gute Werke sein wird. Wie auch immer wir die betrachten können. Was die Sache Gottes angeht, ist es klar. Zuflucht hinter dem Kreuz auf Golgatha. Das war auch das, was die Israeliten rettete. Zuflucht hinter dem Blut. Ich möchte uns zum Ende noch ein kurzes, sehr eindrückliches Beispiel sagen. Es gibt eine kleine Schrift, die ist schon sehr alt, die nennt sich Heil, Sicherheit, Gewissheit, Genuss. Und ich befürchte, dass das bis heute ein ganz großes Thema ist, auch unter Gläubigen, auch wenn da nicht viel drüber geredet wird, was Errettung ist, was Heilssicherheit ist und was Genuss des Heils ist. Ich glaube, dass da sehr viel Mangel herrscht. Aber dieses Beispiel ist ein Bild für die Sicherheit unseres Heils. Und das steht an erster Stelle. Die Sicherheit unseres Heils hat nämlich nichts mit uns zu tun. Es ist ausschließlich etwas, wofür der Herr Jesus bürgt und was Gott sieht. Haben wir gar nichts mit zu tun. Uns bleibt nur übrig, das Blut auf uns anzuwenden. Das andere ist eine Sache zwischen Gott und dem Herrn Jesus, die geklärt wurde an dem Kreuz von Golgatha. Ich möchte ein kurzes Beispiel sagen. Man stelle sich zwei Häuser vor, damals im Volk Israel. In dem einen Haus, da ist der Erstgeborene und der hat Angst. Der fürchtet unser Leben. Der hat die 9 Plagen gesehen, die Gott über das Land Ägypten gemacht hat. Er wusste also ganz genau, Gott tut, was er sagt. Wenn Gott sagt, ich schlage die Erstgeburt, dann schlage ich die Erstgeburt. Der hatte Angst. Der hatte vielleicht ein schlechtes Gewand. Vielleicht überhaupt nicht gebunden. Wir wissen es nicht. Hing vielleicht in Fetzen runter, seine Schuhe halbwegs dran. Der Stab lag irgendwo in der Ecke. Der hing in einer Ecke seines Hauses und war todunglücklich. Wenn man ihn gefragt hätte, warum bist du so unglücklich? Da hat er gesagt, ja, Gott hat angekündigt, dass er die Erstgeburt schlagen wird. Und nur wenn wir uns hinter dem Blut an der Türpfosten befinden, wird er vorübergehen. Ja, dann mag vielleicht der Beobachter gefragt haben, ja, ist denn das Blut an der Tür? Ja, haben wir hingestrichen. Vielleicht geht er nochmal und hat nochmal geguckt. Ich möchte es mal plastisch vor unsere Augen machen, weil ich glaube, die Szene ist nicht ganz so fremd vielleicht. Und doch war er unglücklich. Ja, was ist denn der Grund deines Jahres? Ich weiß nicht, ob Gott wirklich vorbeigehen wird. Wird er wirklich vorbeigehen? Ich weiß es erst, wenn der nächste Morgen angebrochen ist und ich noch lebe. Wie viele Gläubige denken so? Sind vielleicht 20, 30, 40 Jahre gläubig und haben keine Sicherheit ihres Heils, weil sie nicht wissen, worin die Sicherheit ihres Heils eigentlich liegt. Sie liegt nicht in ihm selbst. Ich stelle das andere Haus vor unsere Augen. Da ist einer für die ganze Familie fröhlich. Entspannte Stimmung. Das Kleid ist gegürtet. Das Passa steht bereit auf dem Tisch. Der Stab ist in der Hand. Und man fragt, warum ist hier so eine gute Atmosphäre? Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, werde ich vorübergehen. Wir sind bereit, wir warten auf den Auszug aus Ägypten. Ja, das ist ein herrliches Bild. Jetzt habe ich eine Frage. Wer von den beiden Söhnen war denn jetzt fester errettet? Sie waren beide gleich errettet. Es spielt überhaupt keine Rolle, was sie fühlten oder wussten. Ihre Errettung liegt in der Deckung des Blutes, einzig und allein. Natürlich spielt es für den praktischen Wandel eine Rolle, sich wirklich sicher oder gewiss zu sein. Das ist der Punkt, die Sicherheit liegt in Gott. Die Gewissheit und die Freude, die hat mit anderen Dingen zu tun. Die hat mit unserem Wandel zu tun, die hat mit unserem Verständnis von Gottes Wort zu tun. Die hat damit zu tun, den Geist Gottes nicht zu betrügen in unserem Leben. Wir können keine Freude haben und auch kein Genuss, wenn wir den Geist Gottes betrügen. Wenn wir Sünde dulden, große wie kleine, wir werden nie Freude haben unseres Heils. Es ist unmöglich. Es widerspricht sich einfach. Aber es ändert nichts an der Sicherheit, weil dafür wirkt der Herr Jesus bzw. Gott mit seinem Wort. Er sagt, ich sehe das Blut und ich gebe euch mein Wort. Sehe ich das Blut, werde ich vorübergehen. Und dann möchte ich einfach nochmal appellieren. Wir sind wirklich hochbegnadigt von Gott. Ja, er hat uns ein Heil gegeben, das nicht von uns abhängt. Wie verzweifelt wären wir, wenn unser Heil von uns abhängen würde? Wie arm dran wären wir? Wer könnte Gewissheit haben? Und dann frage ich mal noch was. Wer kann dem Herrn freudig nachfolgen, wenn er keine Gewissheit seines Heils hat? Wer von morgens bis abends Angst hat und sich fragt, bin ich wirklich errettet? Habe ich genug geglaubt? Habe ich genug geliebt? Habe ich genug gute Werke getan? Das ist kein guter Stand, wie mal einer sagte. So kann man nicht leben als Christ. Und so möchte ich uns daran appellieren, wenn es uns fehlt an Gewissheit und an Genuss, dann müssen wir es erkämpfen vom Herrn. Dann müssen wir uns mit dem Herrn in Verbindung setzen, wenn ich das so sagen darf, ihn durch Stürme und Sicherheit oder Gewissheit und Genuss zu geben. Ehrlich ihn zu fragen, woran hängt es? Es gibt oft Ursachen, warum wir keine Sicherheit oder warum wir keine Gewissheit und keinen Genuss haben. Wie gesagt, Sünde. Es kann aber auch ein sehr empfindliches Herz sein. Manche Herzen sind empfindlicher als andere. Ja? Der Herr möchte gestandene Nachfolger, die freudig den Weg gehen in seiner Nachfolge. Und dazu gehört unbedingt Sicherheit, sie hängt von Gott. Gewissheit, die gründen wir auf sein Wort. Genuss, das möchte er auch. Wir dürfen gewiss sein. Der Apostel Paulus sagte, ich bin gewiss. Ja, Gewissheit ist kein unbiblisches Wort. Und Gewissheit führt auch nicht zu einem unheiligen Lebenswandel. Ganz im Gegenteil. Gewissheit führt zu einem heiligen Lebenswandel. Die hingegebensten Christen, die darin ruhen in ihrem Glauben, ja, die das ausstrahlen, die das atmen, möchte ich sagen. Jeder kennt bestimmt zum Beispiel, die atmen das. Diese Freude, ihre Gewissheit, ihren Genuss, sind es nicht die, wo wir begehren, so zu sein, den wir gerne nachahmen möchten. Und der Herr möchte das. Es ist schrecklich in den Augen, denn es heißt eigentlich nicht zu verstehen, wie umfassend sein Werk ist, wenn wir zweifeln. Er möchte keinen Zweifel. Er möchte vollen Wuchs. Er möchte, dass wir uns erfreuen an ihm, an seinem Werk, dass wir diese Pilgerreise wirklich gehen. In der Gewissheit dessen, was uns erwartet. Und wir dürfen gewiss sein. Wir dürfen wirklich gewiss sein. Und eins dürfen wir aber auch gewiss sein. Da möchte ich einfach ein Wort an die richten, die dem Herrn noch nicht die Gefolgschaft leisten. Genauso wie die, die hinter dem Blut sind, in ewiger Sicherheit sind, sind die, die vor dem Blut stehen, in Anführungsstrichen, in ewigem Verderben. Das sagt die Bibel ganz genauso klar. Und heute ist ein guter Tag, ja, um vom Tod zum Leben überzugehen. Es ist einfach sein Vertrauen, sein Glauben zu setzen auf dieses Blut an der Tür, auf dieses Blut an diesem Kreuz, auf Golgatha, das geflossen ist für jeden Menschen, wo jeder hinkommen darf, mit seiner Lebensschuld abgeben darf und danach göttliche Sicherheit haben darf, was ein ewiges Leben angeht. Eintreten darf in die Nachfolge des Herrn Jesus, was ein gesegneter Weg ist in jedem Fall und ein sehr gesegneter sein darf, wenn wir ihm wirklich treu nachfolgen. Und es ist der Weg, der uns nach Hause bringt. Das ist auch klar. So haben wir es am Freitag nochmal kurz gehört. Es ist ein lohnenswerter Weg und es ist ein Weg in Sicherheit. Ich kann uns wirklich nur ermutigen, bestürmen wir den Herrn, wenn wir uns nicht sicher sind in unseres Heils wegen. Mit offenem Herzen. Das kann sein, dass der Herr Dinge zutage bringt, die schmerzhaft sind, die wehtun, die im Wege stehen, sein Heil zu genießen, was er uns schenkt. Aber wenn diese Dinge geklärt sind, ist es ein wunderbares Leben. Eine Qualität von Leben auf dieser Erde, die so erstrebenswert ist, die so schön ist und die den Herrn Jesus, den Vater im Himmel, ehrt.